guter Change-Management-Ansatz führt selten dazu, dass es schneller funktioniert, aber er führt dazu, dass es nachhaltiger funktioniert. Es ist so die irrige Annahme, so ein Projekt läuft so nebenbei. Ja, das macht man eben mal ein paar Überstunden. Ja.
Dass da ja auch in so Organisationen sehr große Beharrungskräfte da sind, zu sagen, wir haben schon immer so gemacht, weiter so, wir haben zwar jetzt neue Technologien, wollen aber genauso weiterarbeiten wie bisher.
Und vielleicht sind wir auch ein Stück weit dafür da, dass die Organisation hinterher auch noch gut miteinander funktionieren kann, wenn wir wieder weg sind.
Ab wann, sagst du, macht Change Management dann Sinn?
Herzlich willkommen zu unserem Podcast IT im Gespräch. Business IT Solutions, ein Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Jens Hinkelmann und wir aus dem Geschäftsfeld IT Consulting von Rödl & Partner möchten Ihnen hier einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen geben, was uns besonders macht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
Thomas, herzlich willkommen hier bei uns in unserem Podcast bei sonnigem Wetter in Nürnberg. Bevor wir richtig einsteigen, vielleicht stellst du dich erstmal vor und sagst, wer du bist und wie lange du schon bei Rödl & Partner bist und wofür du verantwortlich bist.
Sehr gerne erstmal. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf, Jens. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Thomas Seitz, bin jetzt seit 19 Jahren bei Rödl & Partner.
Lange Zeit.
Klassisches Eigengewächs. Ja. Bin diplomierter Betriebswirt, bin studierter Change Manager, NLP Master und habe so manche Ausbildung noch im Gepäck, die es für die Organisationstransformation so braucht. Im Schwerpunkt verantworte ich die Beratung der kommunalen Gebietskörperschaft.
Da sind wir schon mittendrin im Thema. Wir wollen uns auch heute über das Thema Change Management unterhalten. Und jetzt ist das ein Begriff, glaube ich, der überall in aller Munde ist, aber durchaus sehr unterschiedlich besetzt ist von den Deutungen, wie Menschen damit umgehen. Change ist ja übersetzt, heißt Wechsel oder Veränderung. Was verstehen wir unter Change Management und wie beraten wir dort? Was sind so die Kernthemen?
Ja, unsere Kernthemen gehen weit über das landläufige hinaus. Ja. Also oftmals wird sie abgekürzt in Schulungen und Kommunikationsplänen. Unsere Haltung ist anders. Also wir versuchen wirklich, die Menschen gelingend von der Transformationsausgangssituation in die Transformation-Endsituation zu bekommen. Und das hat wesentlich mehr Aspekte als nur diese Sachdimension und die Kommunikationsdimension, nämlich auch dieses Thema Verhaltensdimension, die wir auch die Mitarbeitenden integrieren, die Führungskräfte integrieren in Evaluationsdimension und letztendlich eben auch nochmal dieses kommunikative Rundumpaket. Ja. Aber entscheidend ist die Verhaltensdimension, weil am Ende des Projekts wird entscheiden, wenn das Verhalten sich gelingend verändert, dass auch zum Beispiel eingeführte ERP-Systeme funktionieren werden.
Ich finde das eine sehr spannende und sehr transparente Darstellung. Ich erinnere mich jetzt, wir sind gerade live gegangen mit einer großen Umstellung eines ERP-Systems bei einem mittelständischen Unternehmen. Und da war dieses Thema Change Management, wir haben es sehr bewusst auf die Agenda gebracht, aber der Kunde hat gesagt, das mache ich selber. Ja, und am Ende war es genau das, was du beschrieben hast, zu sagen, ein Schulungskonzept und ein Stück weit, nenne ich es mal, ein Kommunikationsprozess. Aber dieses Thema Verhalten der Mitarbeiter, ja, dieses Veränderung, die Leute mitnehmen, erklären, wofür das Ganze gemacht wird, was das mit ihrer Tätigkeit bedeutet, was das aber für das Unternehmen bedeutet, das wurde nicht getan und daran wäre das Projekt fast gescheitert. Kannst du das aus der Praxis auch bestätigen, dass wenn da nicht genug Wert drauf gelegt wird, dass es dann tatsächlich große Projekte auch zum Scheitern bringen kann?
Kann ich genauso bestätigen. Also ist auch unsere Erfahrung, weil häufig kommen wir so als die Feuerlöschtruppe, wenn es eben schon zu spät ist und wir versuchen eben in unseren Transformationsprozessen ganz, ganz am Anfang dabei zu sein. Ja, da wo es eben losgeht, dass sich eine Unternehmensleitung Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich damit erreichen? Also nicht das Ziel Einführung eines ERP-Systems, sondern die dahinterliegenden strategischen Ziele, die erreicht werden wollen, das zu verkommunizieren und klar zu zeigen, dass eine Geschäftsleitung auch eine Haltung dazu hat, das erreichen zu wollen. Ja, und dann kommt man automatisch in unserem Ansatz mit den Beteiligten ins Gespräch und hört auch, ja, wo es so ein bisschen zwickt, ja, wo man eventuell dann auch vielleicht mal hingucken muss. Aber das Entscheidendste ist, dass klar ist, wo der Weg hingehen soll. Aber oftmals ist es so, wir brauchen eine neue Software oder wir müssen umstellen. Das Warum wird selten gut beantwortet und vor allem selten so beantwortet, dass der Mitarbeitende am Arbeitsplatz versteht, was das für ihn bedeutet.
Ich glaube, gerade dieses Verständnis, was bedeutet es für ihn, ist ein ganz, ganz erheblicher Faktor, wie so ein Projekt dann auch gelingen kann. Weil diese Ängste, die mit Veränderungen einhergehen, ja, werden in vielen Unternehmen gar nicht wahrgenommen. Das heißt dann, wir haben entschieden, wir machen das so, wir haben damit Ziele verfolgt, die Ziele werden teilweise schlecht oder gar nicht kommuniziert. Und was es mit dem Mitarbeiter macht, bleibt da auf der Strecke. Da gehen wir mit unseren Konzepten aber anders um, oder?
Genau, also wir gehen bewusst in diese Verhaltensdimension, ja, und sprechen da eben zweigeteilt mit Mitarbeitenden und Führungskräften. Ja, das ist entscheidend, warum die wenigsten Projekte werden finanziell so ausgestattet, dass quasi eine Change-Management-Truppe tatsächlich überall sein kann. Ja, das kann nahezu keiner leisten, das will keiner zahlen. Und deswegen ist es wichtig, die Führungskräfte zum Teil dieses Change-Netzwerks zu machen. Die meisten Führungskräfte sind oftmals sachlich top, ja, haben natürlich auch Führungskräfte-Fortbildungen, aber dieses Thema, wie führe ich eigentlich in der Veränderungssituation? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um, das kommt dann doch eher zu kurz. Ja. Und wenn diese Dimension eben unterbelichtet ist, dann kommen wir genau zu den Themen eben nicht. Ja. Dann sagen, was braucht der Mitarbeiter, dass er sagen kann, okay, für mich ist es okay, ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, wenn wir mit diesem Projekt, mit dieser Einführung durch sind, was ich dann hinterher zu tun habe. Und ich kann es auch. Ja. Und diese Dimension ist extrem wichtig und wird oftmals unterbeleuchtet. Im Ansatz, den du ja auch geschildert hast, wir kommunizieren ein bisschen Projekt und machen eine Fortbildung, damit quasi die Software irgendwie funktioniert.
Warum ist das so? Ist den Verantwortlichen dort, den Sponsoren der Projekte nicht bewusst, woran der Erfolg hängt oder wie siehst du das aus deiner Praxis?
Da gibt es vermutlich verschiedene Motivationslagen. Ich denke, die hauptsächliche Motivationslage ist natürlich, dass jedes Projekt einen Zeitplan letztendlich in sich trägt, ja, der erfüllt werden muss. Oftmals angespannt, ja, dass man quasi wirklich ins Ziel auch läuft. Und vermutlich wissen die Top-Entscheider schon, wenn sie dieses Fass aufmachen, ja, dann müssen sie sich darum kümmern und es wird Zeit kosten. Und das ist auch so. Ne? Also das heißt, ein guter Change-Management-Ansatz führt selten dazu, dass es schneller funktioniert. Aber er führt dazu, dass es nachhaltiger funktioniert. Mhm. Und ich glaube, dieses Wissen ist durchaus bei den Top-Leuten vorhanden. Plus die Thematik, dass man natürlich auch nochmal sehr, sehr ehrlich hingucken muss und sagt, welche Qualität haben eigentlich meine Führungskräfte? Wenn es jetzt um diesen Teil der, nennen wir es mal, diese Soft Skills geht, ja, also nicht um den fachlichen Teil, sondern wirklich um den Teil, wo es darum geht, wie können die in der Veränderungssituation auch die Notwendigkeiten der Mitarbeitenden aufnehmen und tatsächlich damit umgehen. Weil da geht es ja auch, der Mensch ist natürlich, wie in jeder Organisation. Und ich glaube, dass viele Top-Entscheider es eher ausblenden, als denn es nicht wissen. Und das hilft natürlich, dass man vielleicht schneller durch ist, aber am Ende läuft man mit Sicherheit ein, zwei Runden mehr. Und wenn man das jetzt mal in den Totalzeiten sich anguckt, dann wird mit Sicherheit der Befund der sein, dass es mit einem soliden Change-Ansatz von Anfang an kürzer und kostengünstiger sein wird, wie wenn man quasi ein schnelles, sachliches Projekt macht und dann ständig den Widerständen hinterherlaufen muss.
Und trotzdem hast du ja vorhin erwähnt, dass wir oft zu Feuerwehreinsätzen gerufen werden. Das ist eigentlich, dass man dann reinkommt, wenn das Kind quasi schon im Brunnen liegt. Wenn wir da zu solchen Einsätzen gerufen werden, wie läuft das ab? Also was ist so ein typisches Projektvorgehen von so einem, ich nenne es mal Feuerwehreinsatz?
Ja, typisches Projektvorgehen ist, wenn man sich ganz am Anfang der Diskussion schon mit dem Verantwortlichen darüber streitet, wie lange läuft eigentlich das Projekt schon. Ja? Also dann weiß man, okay, klassisches Beispiel, das wir jetzt durchlaufen, ist, da läuft die Organisationsentwicklung seit 2017 in den Köpfen der Mitarbeitenden. Die Führungskräfte möchten es eigentlich auf 2023 titulieren, aber wirklich in 2017 ist schon ein Anlauf unternommen worden, der gescheitert ist. Wir sind jetzt da, aber in den Köpfen der Mitarbeitenden läuft es schon über 5 Jahre und dann ist man natürlich auch in dem, was man tut, so ein Stück weit unter Druck und muss erstmal eine Erklärmuster schaffen dafür, dass er sagt, okay, wir brauchen jetzt für das, was wir tun, auch Zeit und wir müssen uns diese Zeit nehmen. Und das ist der Klassiker. Also es läuft schon etwas, man steht im Prinzip schon mit dem Projekt kurz vor der Wand, holt sich dann jemanden dazu und oftmals müssen wir sehr viel Energie investieren, damit wir überhaupt die Akzeptanz der Mitarbeitenden bekommen, in der vernünftigen Art und Weise weiterzumachen, weil Change Management hat nichts mit Zaubern zu tun, sondern es hat damit zu tun, systematisch die Organisation eben voranzubringen mit allen Bestandteilen und das braucht eben auch Zeit.
Das Phänomen, was ich in vielen Projekten sehe, ist, dass es, ich sag mal, immer am Ende des Tages auf dem Rücken der gleichen Mitarbeiter ausgetragen wird. Das heißt, die sind fachlich verantwortlich, die sollen dann auch noch das Change-Thema vorantreiben und sie müssen ihren operativen Job, den sie sowieso noch haben, parallel zu diesem großen Umstellungsprojekt auch noch durchführen. Das heißt, das ist natürlich auch eine sehr, sehr hohe Belastung. Wie können wir denn da unterstützen, entlasten und helfen?
Ja, letztendlich gilt es erstmal, den Instrumentenkoffer dieser Menschen aufzufüllen, damit sie eben effektiver und effizienter durch diese Fülle an Aufgaben dann auch wirklich durchkommen. Weil es ist ja so, es sind meistens Leistungsträger, ne, wo man weiß, wenn man denen Aufgaben weitergibt, dann funktioniert das. Ja? Also das heißt, die werden wir weiterhin auch brauchen. Das, was aber gut möglich ist, und das kombinieren wir dann auch mit einem tatsächlichen Projektmanagement-Ansatz, mal zu gucken, was braucht es denn eigentlich an Struktur, die auch ein Stück weit freigestellt wird, damit man es auch tun kann. Ne? Weil, wie du gerade ausgeführt hast, es ist so die irrige Annahme, so ein Projekt läuft so nebenbei. Ja? Das machen wir eben mal ein paar Übungen. Überstunden, ja, und wenn es dann vorbei ist, baut man die Überstunden wieder ab, aber oftmals ist es nicht so, ja, genau diese Leistungsträger geraten unter Druck und brechen dann manchmal auch weg, ja, und dann hat man natürlich große Löcher und wir versuchen, die Dinge, die wir abnehmen können, dem Mandanten wirklich abzunehmen, also das heißt Projektmanagement Office, ja, tatsächlich Projektmanagement Reportings und so weiter, das sind Dinge, da müssen die fachlich guten Leute drauf gucken und es bewerten, aber sie müssen es nicht tun, deswegen haben wir so einen integrativen Ansatz, wenn wir sagen, okay, Change und Projektmanagement miteinander unterstützen für den Mandanten in der Konfiguration, die der Mandant auch tatsächlich braucht.
Das heißt, unser Methodenbaukasten findet nicht in seiner Komplexität, in seiner Fülle Anwendung bei jedem Kunden gleich, sondern wir gehen schon individuell auf die einzelnen Situationen, Bedürfnisse ein und bedienen uns dann der Themen, die wir dort brauchen. Oder was unterscheidet uns von anderen ganz klassischen Change-Management-Beratern?
Ja, also wir gehen wirklich mit Augenmaß ran. Ne? Es gibt ja viele klassische Change-Management-Berater, die jetzt nur Change-Management beraten, die eben sehr viel Fokus auf die Methodik, auf Highlights im Change-Management-Prozess haben und das verursacht natürlich Budgets, die durchaus spannend sind. Unser Ansatz ist ein Stück weit mehr mit vernünftigen Ansätzen wirklich da anzugreifen, wo die Organisation auch Unterstützung braucht, nämlich im Alltag. Also wirklich bei den Mitarbeitenden zu sein, da vor Ort zu sein und quasi das Ganze einzubetten, natürlich in den Change-Masterplan, aber quasi nicht etwas abzuarbeiten, nur damit ein Change-Masterplan funktioniert oder abgearbeitet wird, sondern dass eben die Mitarbeitenden sagen, wir haben hier eine gelingende Transformation erlebt und wir wissen von Anfang an, um was es geht, wir wissen, was auf uns zukommt und wenn es Probleme gab, war jemand da, der sie aufgenommen hat und dafür gesorgt hat, dass die Probleme gelöst werden.
Spannend. Jetzt hast du gesagt, du bist ja verantwortlich neben dem Change Management auch für den öffentlichen Bereich. Jetzt kenne ich das schon aus der Industrie von unseren Einführungsprojekten, insbesondere im SAP-Umfeld, dass da ja auch in so Organisationen sehr große Beharrungskräfte da sind, zu sagen, wir haben schon immer so gemacht, weiter so, wir haben zwar jetzt eine neue Technologien, wollen aber genauso weiterarbeiten wie bisher. Jetzt stelle ich mir das mit voll meinen Vorurteilen im öffentlichen Bereich ja noch mal ein Stück stärker vor. Ist das tatsächlich so? Gibt es da große Beharrungskräfte und wie gehst du damit um oder wie geht ihr damit um?
Also in der Tat, es gibt in der öffentlichen Verwaltung auch große Beharrungskräfte in Veränderungssituationen. Gleichwohl, wenn man zum richtigen Zeitpunkt einsteigt und mit den richtigen Ansätzen tatsächlich, die für die Organisation jeweils passenden Ansätzen dann auch in der guten Qualität arbeitet, dann bekommt man auch öffentliche Verwaltungen wirklich transformiert und in einen Change-Prozess, der dann auch zum Aufbruch führt, weil die öffentliche Verwaltung ist ja genauso angehalten, digitaler zu werden. Ja? Mhm. Vielleicht noch ein bisschen mehr Druck sogar als öffentliche Unternehmen, weil eben eine komplette Bürgerschaft so auf eine Stadtverwaltung guckt und sagt, na, wo sind denn meine Online-Dienste? Ne? Wann kann ich denn hier auch mal am Wochenende eine Dienstleistung verkonsumieren? Ja? Und da sind die schon ein Stück unter Druck. Also das heißt, diese Energie, sich bewegen zu müssen, ist da. Und dann haben wir im Prinzip die gleichen Muster, die auch in der Industrie vorhanden sind. Ne? Man sagt, okay, was macht das mit mir? Ist mein Arbeitsplatz hinterher noch da? Kann ich das noch genauso machen? Und bin ich überhaupt in der Lage, das hinterher noch zu machen mit neuen Systemen? Also die gleichen Fragestellungen. Wir müssen vielleicht ein bisschen behutsamer rangehen und den Blick ein Stück breiter fassen, weil es natürlich viele Beteiligungsgremien gibt, viele Stakeholder, die vielleicht in der Industrie nicht in der Art und Weise vorhanden sind. Aber wenn man die gut mit einbettet, dann kommt man auch in der öffentlichen Verwaltung vernünftig voran.
Da gibt es bestimmt auch die eine oder andere spannende, lustigere Geschichte und Anekdote aus deiner Historie. 19 Jahre ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Kannst du irgendwie mal exemplarisch sagen, wo es dann wirklich tatsächlich auch vielleicht mal so eine ganz andere Richtung gelaufen ist, als du dir das vorgestellt hast? Oder wo sag ich mal, so Dinge, die dir im Kopf geblieben sind, wo du sagst, hey, das könnte den Zuhörer interessieren?
Ja, es ist gerade im öffentlichen Bereich, und das ist ja mein Schwerpunkt, meine Expertise, ist es natürlich so, dass man viel Personalratsbeteiligung hat. Und wenn man natürlich auf breiter Bühne einen Kommunikationsprozess mit Umfragen ankündigt, ja, letztendlich dann auch schon ein Datum fixiert und auch kommuniziert und dann ein Personalrat nicht in der Lage ist, den zugesagten Link dann tatsächlich auch zu versenden, dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Also das heißt, dann ist eine Runde vorprogrammiert und es sind dann schon so Dinge, wo man sagt, okay, da müssen wir vielleicht beim nächsten Mal selbstständig dafür sorgen, dass das passiert, ja, weil man dann eine breite Teilnehmerschaft dann plötzlich schon am allerersten Punkt, wo man eigentlich den einfachsten Abgleich machen kann, kann ich denen vertrauen, in Anführungszeichen, schicken sie zeitgerecht den Link und kann ich mich dann da auch wirklich mitteilen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich ein Stück weit Vertrauensvorschuss ja wieder einkassiert worden, aber wir konnten es auch in dem Projekt wieder gerade rücken und haben dann nach dem Ereignis selbstständig agiert und dem Personalrat eher quasi in die CC-Schleife gehangen.
Sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ja. War es dem denn wenigstens peinlich? Oder?
Naja, so peinlich, wie das eben für so Funktionsträger sein kann. Ja. Also hinter verschlossener Tür gab es natürlich dann auch ein Commitment, dass das jetzt nicht die Spitze des Eisbergs einer glücklichen Entwicklung war. Aber natürlich nach außen gab es am Ende wieder der Statement-Berater ist immer schuld. Ne? Und vielleicht sind wir auch ein Stück weit dafür da, dass die Organisation hinterher auch noch gut miteinander funktionieren kann, wenn wir wieder weg sind.
Das heißt, wir ziehen uns dann den einen oder anderen Schuh eigentlich an, der gar nicht zu uns gehört.
So ist es.
Okay. Jetzt sind ja tatsächlich Projekte, die uns hier begleiten, große ERP-Einführungen, Umstellungen in der Technologie, meistens Projekte, wo man sagt, die haben eine Größenordnung, zumindest mal im sechsstelligen Volumenbereich, eher siebenstellig, teilweise sogar achtstellig von solchen Großprojekten. Dass da Change Management, dass das eine Veränderung, sag ich mal, wenn ich die Digitalisierung der Wertschöpfungskette betrachte, liegt ja auf der Hand. Ab wann sagst du, macht Change Management dann Sinn? Gibt es da Größenordnung von Projekten oder ist das eher abhängig davon, was der Inhalt des Projektes ist?
Zweiteres. Also es ist abhängig von den Inhalten und wir haben ja auch Großprojekte, aber auch kleinere Projekte und wir haben diesen Change-Ansatz bei unseren Organisationsentwicklungen, wo es ja auch um Prozessoptimierung geht, wo es jetzt nicht um Einführungsprozesse von Software geht, aber auch um ja, bessere Anwendungen, ne, mehr digital arbeiten, medienbruchfreies Arbeiten. Und wir lassen das immer in kleinen Projekten mitlaufen. Also das heißt, jede Interaktion mit den Beteiligten, wenn es um Prozessaufnahme geht, kann ja auch ein Artefakt im Change-Management-Prozess sein. Und so sind unsere Projekte ausgestattet, dass wir sagen, okay, wir versuchen, wenn es möglich ist und wir nicht reine Change-Berater sind, dass wir das wirklich integrativ miteinander zu verweben. Und dann hat man im Prinzip kein Limit bei der Größenordnung. Und da geht es im Prinzip so ab 50.000 Euro tatsächlich los, wo man das auch gut praktizieren kann und nachhaltig praktizieren kann.
Ja, sehr spannend. Wenn du dir jetzt ein Wunschprojekt modellieren könntest und aussuchen könntest, wie würde das aussehen?
Also es würde im Prinzip so sein, dass wir die Hoheit über die Organisationsentwicklung haben, über die Prozessaufnahmen, ja, über natürlich dann auch eine Auswahl des Systems, das dann eingesetzt wird. Und wir dürfen integrativ Ansatz waren, der Projekt und Change Management miteinander verbindet. Solche Projekte sehr gerne.
Wunderbar. Also, wenn Sie solche Projekte haben, fühlen Sie sich aufgefordert, uns zu kontaktieren. Wir machen das sehr gerne und sehr gut. Thomas, vielen lieben Dank. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, Change Management ist ein essentieller Bestandteil von Veränderungsprojekten, muss es sein. Ja? Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei den nächsten 19 Jahren
hier bei Röhrl & Partner. Und vielen Dank für die Einladung, Jens.